Schön, dass Sie da sind. So habe ich Sie begrüßt am Anfang des Gottesdienstes. Und ich hoffe, dass Sie auch froh sind, dass ich da bin. Denn so selbstverständlich ist das nicht. Da unterhalten sich drei Gemeindesekretärinnen über ihre Pfarrer. Und die eine sagt, unser Pfarrer, der ist so liberal. Der hat letztens an Karfreitag in der Kirche ein dickes Steak verbrannt. Und die zweite ist gar nichts. Unser ist so liberal, der hat in der Karnevalszeit eine Polonaise um den Altar herum gemacht. Die dritte sagt, unser Pfarrer hat letztes Jahr an Heiligabend ein Schild an die Tür gemacht, wegen Feiertag geschlossen. Von daher schön, dass Sie da sind, dass wir alle da sind, auch dass ich da bin. In der Predigt soll es um die gehen, die nicht da sind. Jetzt mache ich keine Gesichtskontrolle und gucke genau, wer da ist oder auch wer nicht da ist, sondern wer damals im Stall nicht dabei war. Überlegen Sie mal kurz, wer war im Stall dabei? Ich habe die Kinder im Schulgottesdienst am Mittwoch gefragt. Die Antworten waren Maria, Josef, das Jesuskind, die Hirten, die Weisen und Ochs und Esel. Und das fand ich ganz richtig, weil Ochs und Esel waren streng genommen nicht dabei. Gerade haben wir die Weihnachtsgeschichte gehört, sie werden nicht erwähnt. Deswegen habe ich die auch mal rausgenommen aus der Krippe. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen und habe die hier zu mir nach oben mitgenommen. Ochs und Esel in der biblischen Geschichte nicht dabei gewesen. Wie kommen die in die meisten Krippendarstellungen hinein? Zum einen sicherlich der Gedanke, das Jesuskind wird in eine Futterkrippe gelegt, die muss ja irgendwem gehört haben, Ochs und Esel. Aber es gibt noch einen anderen Grund, es gibt nämlich eine andere Bibelstelle, wo Ochs und Esel erwähnt werden. 700 Jahre vor der Geburt Jesu beim Propheten Jesaja. Da werden Ochs und Esel für das Volk Israel, für uns alle zu einem Vorbild, zu einem Beispiel. Da spricht Gott durch den Propheten und er sagt, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk kennt es nicht und Israel versteht es nicht. Normalerweise würde ich mich ziemlich ärgern, wenn jemand zu mir sagt, du Ochse oder du Esel. Heute finde ich das richtig gut, wenn man das zu mir sagen könnte, du Esel. Oder wenn ich zu uns allen das sagen könnte, wir sind alle richtige Ochsen. Denn in dem Bibelvers werden die Tiere uns Menschen ja als Beispiel vor Augen gestellt. Selbst wenn Ochs und Esel möglicherweise ein wenig störrisch, vielleicht sogar ein bisschen dumm sein sollten, das zumindest wissen sie. Sie wissen, wer ihr Herr ist, zu wem sie gehören. Sie wissen, wo ihr Stall ist, sie wissen, wo es was zu essen gibt, wo die Krippe ist. Und Gott sagt euch den Propheten, und die Menschen wissen es leider oftmals nicht, dass sie zu Gott gehören, dass sie zu ihm gehören, dass er unser Herr ist. Ich fürchte, dass dieser uralte Bibelvers durchaus sehr aktuell ist. Wir werden es gelesen haben, sicherlich in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren, ganz massive Kirchenaustritte. Und die sind, glaube ich, nicht nur Ausdruck von teilweise sehr berechtigter Kirchenkritik, sind nicht nur eine Methode, um ein paar Euro 50 Kirchensteuer zu sparen, das alles sicherlich auch, aber da steckt schon auch mehr hinter. Sie sind auch Ausdruck einer zunehmenden Entchristlichung unserer Gesellschaft. Und ich mache mir da nicht in erster Linie um unsere Kirche Sorge, dass sie Macht und Einfluss und Geld verliert. Ich mache mir in erster Linie Sorge um unsere Gesellschaft. weil die Grundwerte unserer Gesellschaft ganz stark begründet sind, ihre Grundlage haben im christlichen Glauben. Viel stärker, als das vielen Menschen bewusst ist. Und wo man sich immer weiter von dieser Grundlage entfernt, da wird man sich wohl auch von diesen Werten entfernen. Und Egoismus und Rücksichtslosigkeit und das Recht des Stärkeren kommt immer mehr in den Vordergrund. Und vielleicht noch schlimmer, Orientierungslosigkeit, Heimatlosigkeit der Seele, Hoffnungslosigkeit und Resignation nehmen zu. Ein Esel kennt seinen Herrn, ein Ochse kennt die Krippe seines Herrn, aber mein Volk kennt es nicht. Es ist so, dass Menschen die Krippe verlassen, aus der sie gegessen haben, die Quelle verlassen, aus der sie getrunken haben, aber eigentlich keine wirkliche Alternative haben, wo die Seele denn satt werden soll. Nun geht es mir aber nicht in erster Linie um eine Analyse der Christlichung der Gesellschaft, sondern darum, was in unserem, meinem, in ihrem Leben los ist. Auch wenn ich nicht aus der Kirche austrete, auch wenn ich vielleicht sogar manchmal zum Gottesdienst komme, das gibt es doch auch in meinem Leben, dass ich mich immer wieder entferne, dass ich Gott außen vor lasse, aus meinen Entscheidungen, aus meinen Gedanken, aus meinen Handlungen, aus meinen Haltungen, aus meinem Alltag. Ein Esel kennt seinen Herrn, ein Ochse die Krippe seines Herrn, aber mein Volk weiß es nicht. Nun ist das kein sehr schöner Text und man kann fragen, was hat das denn mit Weihnachten zu tun? Weihnachten ist gewissermaßen die Antwort auf diesen Vers. Denn Weihnachten erzählt, wie Gott darauf reagiert, auf das unochsenhafte und uneselhafte Verhalten von den Menschen. Auf unsere menschliche Ablehnung und Gleichgültigkeit. Als 1918 der letzte sächsische König, Friedrich August III., aus seinem Amt entfernt wurde, da hat er gesagt, ziemlich beleidigt, dann macht doch euren Dreck alleine. Das ist nicht Gottes Reaktion, dann macht doch euren Dreck alleine. Sondern Gottes Reaktion auf Ablehnung und Desinteresse ist, ich komme in euren Dreck hinein. Ich komme hinein in den Dreck, in den Schmutz der Welt, in den Schmutz eines Stalles, in die Armut einer Krippe. Ich komme hinein, weil ich den Menschen hinterhergehen will, die Menschen, die mir oft die kalte Schulter zeigen. Sie werden sich gefragt haben, was diese beiden schmutzigen Hemden hier oben sollen. Dazu eine Geschichte aus China. Ein Fürst lud einmal zu einem Fest viele Gäste ein. Ein Gast kam vor den Palast und es war ein Wetter wie heute. Er rutschte aus und fiel direkt in eine große Pfütze. Und er war von oben bis unten mit Schlamm bedeckt, völlig verschmutzt und so wollte er nicht hineinkommen, nicht in diesem Aufzug. Er wollte wieder nach Hause gehen. Als der Fürst das hörte, dass der Gast nicht reinkommen wollte, da lief er hinaus und er sagte zu seinem Gast, komm rein, das stört dich nicht, dass du schmutzig bist. Aber der Gast wollte nicht reinkommen und da machte der Fürst das völlig Unwahrscheinliche, Unglaubliche. In seiner prächtigen Kleidung legte er sich in die Pfütze hinein, bis sein Hemd, bis seine Kleidung genauso schmutzig war wie die seines Gastes. Du bist mir so wichtig, ich komme in deinen Schmutz, in deinen Dreck hinein, ganz an deiner Seite, damit du in meine Nähe kommst. Diesem Fürst war sein Gast so wichtig, dass er auf all seine Pracht und Herrlichkeit verzichtet hat, um seinem Gast ganz nah zu sein und ihn zu bewegen, dass er in seine Nähe kommt. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte wirklich mal so stattgefunden hat. Aber sie kann deutlich machen, was Weihnachten bedeutet. Dass wir Menschen, wie wir uns immer wieder von Gott entfernen, ihm gegenüber gleichgültig, manchmal ablehnend sind, dass wir ihm so wichtig sind, dass er Macht und Kraft und Herrlichkeit ablegt und hineinkommt in unseren Schutz, in unsere Wirklichkeit, in unsere Not, in die Armut der Krippe und in das Leben eines Mannes, der Ablehnung und Widerspruch, der Folter und Tod erleiden musste. Der Gott des christlichen Glaubens ist ein heruntergekommener Gott. Heruntergekommen in dieses Kind und in den Mann, der daraus wird. Weil er uns Menschen nah sein will und weil er sich wünscht, dass wir seine Nähe zulassen, uns ihm wieder neu zu kehren. Ein heruntergekommener Gott, herunter in unsere Not, in unsere Angst, in unsere Zweifel an Gott und Zweifel an uns selbst, in unsere Trauer, in unsere Hoffnungslosigkeit. Nun kann man natürlich kritisch sagen, selbst wenn diese fast unglaubliche Botschaft vom heruntergekommenen Gott wahr ist, was bringt uns das denn? Was ändert das in der Welt und was ändert das in meinem Leben? Die Geburt Jesu hat ganz offensichtlich nicht die Probleme und die Nöte der Menschen und der Welt beendet. Wir leben bis heute Nöte, Probleme und vielleicht aktuell besonders problematische Probleme, besonders krisenhafte Krisen. Ich würde mir oft wünschen, dass Gott eingreift und für Ordnung sorgt, dass er den Frieden erzwingt in der Ukraine und in Israel und Palästina, dass er die zögerlichen Politiker und die egoistischen und rücksichtslosen Besitzer von Kohle- und Ölindustrie zwingt, endlich die notwendigen Schritte gegen den Klimawandel einzuleiten. Dass er eingreift und den Terroristen stoppt. Dass er eingreift und die schlimme Krankheit heilt. Aber all das erzählt Weihnachten nicht. Weihnachten erzählt nicht, dass Gott quasi von außen eingreift, seinen Willen durchsetzt und alles in Ordnung bringt. Weihnachten erzählt davon, dass Gott eintritt in unsere Wirklichkeit. An unsere Seite, steht auch hier zur Seite, still und unerkannt, wie wir es im Kinderlied gesungen haben. Nicht von außen eingreift, aber eintritt in unsere Not, in unsere Leiden, auch in unser Sterben, dass da einer an unserer Seite ist. Und diese Weihnachtsbotschaft ist etwas, was wir, ich jedenfalls, nötig haben. Weil es eine Botschaft ist, die Resilienz stärken kann und Kraft geben kann. Als in London im Zweiten Weltkrieg die Stadt bombardiert wurde, haben viele Eltern ihre Kinder aufs Land verschickt, weil sie da sicherer waren. Einige Eltern haben aber ihre Kinder auch bei sich behalten. Und interessant, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht, die Kinder, die bei ihren Eltern geblieben sind, die Bombenunwetter erlebt haben, aber bei ihren Eltern waren. Die konnten das Trauma viel besser verarbeiten als die, die auf dem Land in Sicherheit waren, aber ohne ihre Eltern. Für euch ist es heute der Heilige geboren. Das ist die Zusage, dass da einer bei uns ist, an unserer Seite ist. Und das ist eine Botschaft, die wir nötig haben. Die Hoffnung geben kann. Die Widerstandskraft stärken kann. Und die eine Botschaft ist gegen die Resignation, dass ja eh alles verloren und aussichtslos ist. Da war eine Lehrerin, deren Aufgabe war es, kranke Kinder im Krankenhaus zu besuchen und ihnen Unterricht zu geben. Und sie kam einmal zu einem Jungen, der ganz schwere Verbrennungen erlitten hatte und übte mit ihm Feinheiten der englischen Grammatik. Als er am nächsten Tag wieder ins Krankenhaus kam, sagte die Krankenschwester zu ihr, ihr Besuch hat etwas total verändert bei dem Jungen. Bis gestern war er völlig apathisch, völlig hoffnungslos. Man hat den Eindruck, er hat sich aufgegeben. Aber seit gestern reagiert er. Da macht er mit. Man hat den Eindruck, er hat sich entschieden, weiterzuleben. Ein paar Tage später erzählt der Junge, was passiert war. Er sagte, ich war völlig hoffnungslos und hatte gedacht, das hat eh alles keinen Sinn. Aber dann kam diese Lehrerin und ich habe ihr gesagt, wir werden doch keine Lehrerin zu einem sterbenden Jungen schicken, nur damit er Englisch lernt. Er hatte gemerkt, es war nicht hoffnungslos. Er war nicht aufgegeben. Und das ist das, was Weihnachten sagt. Gott würde nicht seinen Sohn zu einer Menschheit schicken, die er aufgegeben hat. Trotz aller Ablehnung, trotz aller Ignoranz und Gleichgültigkeit, trotz allem Schuldigwerden. Ein Gott, der uns nicht aufgegeben hat. Deswegen müssen wir auch nicht aufgeben. Und deswegen gibt es immer noch Hoffnung. Vielleicht wird mancher sagen, ja, das war mal so. Da hat diese Perspektive, diese Weihnachtsbotschaft viel bedeutet. Da hat vielleicht auch Gemeinde viel bedeutet. Aber irgendwo ist das verloren gegangen. Was verloren gegangen ist, kann auch wiedergefunden werden. Und vielleicht ist dieses Weihnachten ein Anlass, diese Perspektive neu zu gewinnen. Vielleicht sagt mancher, so einfach ist das ja alles nicht, mit dem Glauben an Gott, an Jesus. Da gibt es so viele Fragen, so viele Zweifel. Aber die erste Frage ist ja die, ob diese Perspektive uns überhaupt etwas bedeuten soll. Und wenn ich einsehe, dass das wichtig ist, dann will ich auch weiter nachfragen, mich auf die Suche begeben. Und hoffentlich ist Gemeinde ein Ort, wo man bei der Suche unterstützt wird. Zum Schluss, oder fast zum Schluss, komme ich nochmal auf Ochse und Esel zurück. Ochse und Esel, genau heute vor 800 Jahren. In der Nacht auf den 25. Dezember 1223, da gab es das allererste Krippenspiel. Und da waren Ochse und Esel dabei. Franz von Assisi hat in Italien, in den Bergen von Grazia, eine Darstellung gemacht mit Krippe und Heu, mit echtem Esel und echtem Ochsen. Die Darstellung des Geschehens von Weihnachten. Weil er den Menschen seiner Zeit die Weihnachtsbotschaft ganz lebendig vor Augen stellen wollte, sodass sie ihr Herz neu berühren sollte. Ich habe keinen echten Ochsen und echten Esel mitgebracht, aber ich habe den Wunsch, dass wie vor 800 Jahren auch bei uns diese alte Botschaft, die wir wahrscheinlich schon so oft gehört haben, die Botschaft von Gottes Nähe in dieses Kind, dass sie uns neu berührt, tröstet, Hoffnung und Kraft schenkt. Weil davon bin ich überzeugt, dass etwas ist, was unserem Leben gut und heilsam sein kann. Die Autorin Maria Gratmann erzählt einmal, wie eine Familie zu einem Weihnachtsgottesdienst kam. Nach langen, schweren Überlegungen hat man sich entschieden, die schwer dementkranke Oma mitzunehmen. Alles geht gut, aber am Ende des Gottesdienstes, oh Schreck, Oma ist weg. Schließlich findet die Tochter die Oma ganz vorne, an der Krippe, ganz nah beim Jesuskind. In aller Verwirrung, in aller Vergesslichkeit, in aller Orientierungslosigkeit hat sie das eine offenbar noch gewusst, dass sie dort willkommen ist. Dass sie dort sein darf, dass sie dort hingehört. Ich wünsche uns, dass wir wie Ochsen und Esel sind, die Krippe unseres Herrn kennen und aufsuchen. Dann kann es so sein, wie bei dem kleinen Max, der strahlte eines Abends seinen Papa ganz fröhlich an und sagte zu ihm, gelt Papi, ich gehöre zu uns. Ein wunderschönes Wort von Zugehörigkeit,
von Geborgenheit. Ein Wort, das in meiner Botschaft sein kann, dass wir es auch so sagen dürfen zu dem Vater im Himmel. Gell Gott, ich gehöre zu uns. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied, ich stehe an deiner Krippenstatt.